Eine Menge Fragen und ich kann Ihnen gleich sagen, ich kann heute längst nicht alle diese Fragen beantworten. Dazu müsste man mindestens 5 Predigten haben. Fragen, die von normalen Leuten gestellt werden, also nicht unbedingt von Schülern mit großen Bibelkenntnissen. Wenn Sie genau hingeguckt haben, da waren auch ein paar, die vielleicht mehr schon gehört hatten. Aber solche Menschen sind wir ja überwiegend auch. Nicht jeder hat Theologie studiert, nicht jeder eine Bibelschule besucht. Und so will ich versuchen, ein wenig Ordnung in unsere Gedanken hineinzubringen, in die Stichworte, die wir aus der Bibel erfahren. Eines, was mich oft traurig macht, gerade in Trauergesprächen, ist, wenn ich merke, dass ganz viele Menschen heute nicht mehr glauben, dass nach dem Tod etwas kommt. Tief drinnen glauben sie, dass mit dem Tod alles aus ist. Aber ich glaube an die Auferstehung und ein Leben nach dem Tod. Und zwar deshalb, weil ich glaube, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Ich kann Ihnen das jetzt nicht alles in dieser Predigt erklären, warum ich davon überzeugt bin. Wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich immer versuche, alles von allen Seiten mit dem Verstand zu durchdringen. Und für mich ist die historische Evidenz für die Auferstehung so stark, dass ich davon überzeugt bin, Gott hat damals in die Naturgesetze eingegriffen und hat Jesus auferweckt. Und die Menschen, denen er begegnete, haben ihr Leben um 180 Grad geändert. Und das passiert auch heute noch. Und soweit in aller Kürze, warum ich von der Auferstehung Jesu überzeugt bin und damit auch für uns überzeugt bin, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Heute also stellen wir die Frage, wie sieht's im Himmel aus? Was kommt nach dem Tod? Sitzen wir auf Wolken und singen Hosianna? Gibt es ein Paradies? Gibt es eine Hölle? Ein Gericht? Was sagt das Neue Testament? Es sind oft kurze Stichworte. Ich greife erstmal das mit dem Paradies heraus, weil man das aus Schülermund immer wieder hört. Da ist ja dieses Gespräch Jesu am Kreuz überliefert mit dem einem der anderen Gekreuzigten und der sagt, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst, wenn du deine Königsherrschaft antrittst. Und Jesus antwortet, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Welche Vorstellung stand dahinter? Nun, das Paradies war sozusagen der Zwischenaufenthalt für die Frommen zwischen dem Tod des Einzelnen und der großen Auferstehung aller am Ende der Zeiten. Das Paradies ist natürlich der Garten vom Anfang der Bibel, die vollkommene Schöpfung. Und nach jüdischem Glauben wurde die im höchsten Stockwerk des Himmels aufbewahrt. Man stellte sich die jenseitige Welt nämlich vor als in Stockwerke aufgeteilt. Da gab es verschiedene Modelle. Die einen stellten sich 7 Stockwerke vor. Daher kommt unser geflügeltes Wort, ich bin im 7. Himmel. Die anderen stellten sich nur 3 Stockwerke vor. Und auf jeden Fall war das Paradies im höchsten Stockwerk. Das kann man daran ablesen, was Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, schreibt. Da beschreibt er nämlich eine Vision, die er gehabt hat. Er sagt, ich weiß von einem Menschen, damit meint er sich selber, der zu Christus gehört. Der wurde vor 14 Jahren bis in den 3. Himmel emporgehoben. Ich weiß nicht, ob er sich dabei in seinem Körper befand oder ob er außerhalb seines Körpers war. Ich weiß aber, dass er in das Paradies emporgehoben wurde Und dort hörte er unsagbare Worte, die kein Mensch aussprechen darf. Es klingt ein bisschen wie Berichte von Nahtoderfahrungen, die wir von Menschen lesen können. Vielleicht war es sowas Ähnliches. Leider schweigt sich Paulus völlig darüber aus, wie es dort aussah und was er für Worte hörte. Es ist schade, ich hätte es gern gewusst. Überhaupt erfahren wir aus der Bibel fast nichts Konkretes über das Leben im Jenseits, also wie die Menschen dort, was die dort dann machen. Sie haben die Frage gelesen, ob es da Fußballvereine gibt, die einer meiner Schüler gestellt hat. Weiß ich nicht. Ich persönlich würde jetzt keinen brauchen, aber er brauchte offensichtlich einen und ich kann das auch gut nachvollziehen. Für Paulus ist die Ausstattung des Paradieses nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass er dann unmittelbar mit seinem Tod bei Christus ist. Das schreibt er nämlich im Philipperbrief. Er sagt, denn für mich bedeutet Christus das Leben und darum ist Sterben für mich ein Gewinn. Ich fühle mich hin und her gerissen. Ich wünschte, ich könnte sterben und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Aber für euch ist es notwendig, dass ich am Leben bleibe. Er erwartet also, wenn ich sterbe, bin ich sofort bei Christus, dann geht es mir gut. Er hat keine Angst beim Gedanken an den Tod. Er freut sich auf die Begegnung mit Jesus. Nur hat er halt jetzt noch Aufgaben im Jetzt und Hier zu erledigen. Eine andere ganz knappe Andeutung vom Himmel begegnet uns beim Gleichnis von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Das steht im Lukas-Evangelium Kapitel 16. Sie kennen die Geschichte. Der arme Mann liegt Zeit seines Lebens vor der Haustür des Reichen und leidet Hunger. Und es heißt, dann starb der arme Mann. Die Engel brachten ihn zu Abraham und setzten ihn an dessen Seite. So wird es in der Basisbibel übersetzt, Luther übersetzt. Die Engel trugen ihn in Abrahams Schoß. Das ist so knapp gestreift, dass man gar nicht auf Anhieb versteht, welche Vorstellung dahinter steckt. Im Himmel geht nämlich ein Festmahl ab, ein himmlisches Festmahl, und man lag damals in der Antike beim Essen so längs neben dem Tisch, es waren so niedrige Tische, und Lazarus bekommt den Ehrenplatz direkt bei Abraham an der Festtafel. Das ist mit diesem, er liegt in Abrahams Schoß, also er liegt so längs vor Abraham, sodass beide die Tafel gut erreichen können, so ein bisschen versetzt. Und dieses himmlische Festmahl, das stammt aus dem Propheten Jesaja, Jesaja 25. Der Herr, der allmächtige Gott, wird alle Völker zu einem Festmahl einladen mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein, mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Warum erzähle ich das? Weil ich bei Menschen immer wieder die Angst heraushöre, dass es im Himmel todlangweilig ist, dass man da auf Wolken herumsitzt und Hosianna singt, wie der berühmte Münchner im Himmel. Das ist natürlich eine blödsinnige und sehr blutleere Vorstellung, da möchte dann wirklich niemand hin. Aber dieses Festessen-Bild will sagen, langweilig wird es da überhaupt nicht, da wird es uns gut gehen. Man würde, glaube ich, heute sagen, eine fette Party geht da ab. Ja, im Himmel ist es nicht langweilig. Ich glaube, Gott wird dafür sorgen. Aber dieses alles, Paradies, himmlisches Festmahl, Gegenwart Gottes nach dem Tod, das ist ein Zwischenstadium, das ist nach biblischem Zeugnis ein Teil des Himmels. Es ist nicht das komplette Bild, denn eigentlich geht es um ein viel größeres Ziel als nur um den Einzelnen. Es geht darum, dass Jesus wiederkommen soll und dass er Gericht hält und dass die ganze Welt erneuert wird. Es geht gar nicht nur um Sie und mich und unser persönliches Leben. Überall im Neuen Testament wird damit gerechnet, dass Jesus wiederkommt, um die Königsherrschaft Gottes zu errichten. Das ist damit gemeint, wenn da steht Reich Gottes. Es geht eigentlich um die Königsherrschaft Gottes, die neue Welt, in der Gott herrscht und mit ihm Frieden und Gerechtigkeit. Und da setzt nun der eigentliche Predigttext ein aus Offenbarung 21. Den hören wir jetzt.
Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden. Und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Sieh doch, Gottes Wohnung bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte: Sieh doch, ich mache alles neu. Und er fuhr fort: Schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Dann sagte er zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer Durst hat, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm von der Quelle, aus der das Wasser des Lebens fließt. Wer den Sieg erringt, wird das alles als Erbe erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein.
Der neue Himmel und die neue Erde. Ich will drei Aspekte herausgreifen aus diesem Text. Was ist wichtig darin? Erstens, Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Gott und Mensch sind in dieser neuen Welt nicht mehr getrennt, sondern so innig verbunden wie ein Bräutigam seiner Braut. Das kommt später in dem Text, ist immer von dem himmlischen Jerusalem als der Braut die Rede. Und dieses Bild von der Hochzeit, das immer wieder bei den endzeitlichen Texten erscheint, das steht da deshalb, weil das die engste denkbare Verbindung zwischen zwei Menschen ist. Die Verbindung, wo kein Blatt Papier mehr dazwischen passt. Und das ist endlich die Erfüllung, nach der sich Gott und die Menschen sehnen. Dass Gott nicht mehr in der Ferne ist und es einen extra Ort geben muss, um ihn zu begegnen, den Tempel, sondern dass Gott und die Menschen in einer Stadt wohnen, Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Ich kann Ihnen jetzt nicht das ganze 21. Kapitel aufdröseln, aber eine Sache will ich noch kurz rausgreifen. Da ist später, lesen Sie es daheim nach, ausführlich von dieser Stadt die Rede, von den 12 Toren, die aus Perlen sind, und von goldenen Straßen und ganz vielen Details. Und vor allem wird die Stadt von einem Engel ausgemessen und sie ist quadratisch angelegt, so lang wie breit und dann noch genauso hoch, also ein Würfel mit einer Seitenlänge von 12.000, auch da wieder die 12, das war eine heilige Zahl, 12.000 Stadien. Das heißt, ein Würfel mit 2.000 Kilometern Kantenlänge. Da fragt man sich, warum in aller Welt wird uns sowas erzählt? Und weiter heißt es, in der Stadt sah ich keinen Tempel, denn ihr Tempel ist Gott, der Herr. Die Antwort, warum von diesem seltsamen Würfel erzählt wird, eine Stadt als Würfel geformt, die Antwort liegt im Jerusalemer Tempel. In der Mitte des Tempels war zur Zeit Jesu das Allerheiligste, der Ort, wo sich Himmel und Erde berührten, weil ein einziges Mal im Jahr der Priester hinein durfte, um mit dem Blut eines Opfertiers symbolisch die Verbindung zu Gott herzustellen. Das war am Yom Kippur. Ansonsten war diese Verbindung gekappt durch die Sünde der Menschen. Und dieser Raum im Tempel, dieses Allerheiligste, hat die Form eines Würfels. Und wenn nun in dieser Vision die Stadt Gottes bei den Menschen als Würfel beschrieben wird, dann heißt das, Gottes Wohnort bei den Menschen ist ein einziges Allerheiligstes. Die Trennung ist beseitigt. Zweitens, der Vers, den wir jetzt schon mehrmals im Gottesdienst gehört haben. Wenn der heilige Gott bei den Menschen wohnt, dann wird Gott selbst die Tränen trocknen. Tod und Trauer, Klagegeschrei und Schmerz sind vergessen. Unsere Trauer um das, was wir im Leben erlitten haben, wird versiegen. Das kann schwere Krankheit sein oder das Weinen um einen geliebten Menschen, der nicht mehr bei uns ist. Im Kapitel 22 ist dann vom Baum des Lebens die Rede und seine Blätter dienen dazu, die Nationen zu heilen. Ich finde das eine unglaublich tröstliche Aussicht, dass die Wunden, die die Menschheit sich gegenseitig zugefügt hat, geheilt werden, dass die Opfer von Völkermorden endlich Heilung erfahren, die Flüchtlinge, die im Mittelmeer ertrinken, Heilung für misshandelte und missbrauchte Kinder. Das ist für mich kein billiger Trost, das ist eine Hilfe, es auszuhalten, dass wir in unserer Welt so viel Leid sehen und dem oft hilflos gegenüberstehen. Und wo ist nun das Böse in dieser Welt? In Vers 8 und auch im Kapitel vorher, da ist die Rede von Gericht. Da heißt es, die Verabscheuungswerten und die Mörder, alle, die der Lüge verfallen sind, auf sie wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Dies ist der zweite Tod. Ich will das nicht sehr lang auswälzen, aber klar ist, in einer neuen Welt muss das Böse besiegt sein, wenn diese Welt wirklich gut sein soll. Da kann das Böse, der Hass, der Mord keinen Platz haben. Und deswegen ist das Gericht Gottes am Ende der Zeiten eine Notwendigkeit. Das Ziel ist nicht, in diesem Gericht, dass Gott kleinlich abrechnet oder rachsüchtig mit uns abrechnet. Das Ziel von der Gerichtsvorstellung ist nicht, dass wir in Angst und Schrecken leben, sondern das Ziel ist, dass die Opfer von Krieg und Gewalt endlich Gerechtigkeit erfahren. Wie Gott das am Ende macht, ich habe keine Ahnung, ob Mörder und Diktatoren für immer in die Hölle kommen oder ob sie bereuen und dann auch bei Gott sein werden, ich weiß es nicht. Es ist überhaupt ein schwieriger Gedanke von der Logik her, dass es in der Ewigkeit eine Hölle geben kann, also einen Ort, der Gottes Liebe und seiner Allmacht entzogen ist, wenn es ja auch heißt, Gott wird sein alles in allem. Aber es ist nicht mein Problem. Gott wird das schon lösen. Für mich ist wichtig, wir müssen nicht alles wissen, aber wir haben die Hoffnung, dass Millionen von Opfern am Ende Gerechtigkeit erfahren werden. Und ich persönlich hoffe inständig auf dieses Gericht. Ich liebe die Sprache der Psalmen. Psalm 98 ist es, glaube ich, wo es heißt, sogar das Meer und die Flüsse klatschen vor Freude in die Hände, wenn Gott als Richter kommt. Es geht nicht so sehr darum, den Menschen allen Angst einzujagen, wie es zur Zeit Luthers war. Es geht um die Herstellung der Gerechtigkeit. Andererseits glaube ich, in diesem Gericht werden wir alle vor uns selbst erschrecken, vor dem Bösen, was wir getan haben und vor dem Guten, was wir nicht getan haben. Im Neuen Testament erfahren wir aber ganz klar, wer sich zu Jesus Christus hält, wer sich an ihn klammert, wer ihm die eigene Schuld hinwirft, der wird im Gericht nicht verurteilt. Jesus Christus rettet uns. Ich lebe und ich möchte noch nicht sterben und ich trauere um die Menschen, die ich schon verloren habe, aber ich bin zuversichtlich, Gott wartet auf mich, wenn ich sterbe. Und Gott wird dafür sorgen, dass es bei ihm nicht langweilig ist. Gott wird alle Tränen abwischen und sein letztes Ziel ist die neue Schöpfung, dass alle, die gelitten haben, Gerechtigkeit erfahren, dass Gott und die Menschen nie mehr getrennt sind durch die Schuld der Menschen, sondern einander so nahe wie Braut und Bräutigam. Und das ist Grund zur Freude für uns alle. Und ich hoffe, dass Sie ein Stück von dieser Vorfreude mitnehmen können. Amen.